Hallo und herzlich willkommen, ganz besonders Markus Heitz, der heute zu Gast ist. Hallo.
Jawohl, hallo aus dem fernen Saarland.
Sehr schön. Ja, wir sind nicht in einem Raum, sondern ich bin ganz normal in Hamburg, du bist im Saarland und
Ja,
wir
das ist fast
nehmen
die
gerade.
größte Strecke, die man zwischen zwei Orten
Ja.
entfernt haben kann, aber nur fast. Es ging noch weiter, aber es ist ein Hoch auf die Technik.
Ja, zum Glück haben wir hier die Technik, die das auch erlaubt. Und ja, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich denke, die meisten HörerInnen werden dich auch schon kennen, zumindest auf jeden Fall vom Namen her. Ich habe mich mal ein bisschen auf deiner Webseite informiert, was du so zu dir schreibst. Du bist Journalist und Schriftsteller und geboren am 10. Oktober 1971 um 10:43 Uhr.
Genau, und es war ein Sonntag.
Ein Sonntag, okay.
Ja, das Sonntagskind, also rückblickend muss ich sagen, das hat sich vielleicht doch schon ausgewirkt. Man sagt ja, Sonntagskinder haben gelegentlich mehr Glück, gelegentlich. Nicht
Ach.
immer, also ich kann sagen, nicht in allen Bereichen mehr Glück, aber zumindest, dass das mit dem Schreiben so funktioniert hat, wie ich das immer erhofft habe. Das ist natürlich das ultimativ größte Geschenk, dass der Sonntag mir meines Geburtstags bisher überhaupt gemacht hat.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall etwas, was sich wahrscheinlich alle angehenden und praktizierenden SchriftstellerInnen wünschen.
Naja, jeder Kreative wünscht sich das ja, dass du von dem
Ja.
leben kannst, was du machst, ob du jetzt Musiker, Bildhauer, Maler, Comiczeichner, was auch immer. Und gerade in der Kreativbranche ist es ja so, dass es ja meistens mehr als einen Menschen gibt, der das gerne macht. Und die Konkurrenz entsprechend groß ist. Und wenn du weißt, um das noch kurz einzufügen, dass im Jahr allein 65.000, früher waren es sogar noch mehr, 65.000 Neuerscheinungen im Buchbereich auf den Markt kommen. Plus die
Krass.
ganzen Altlasten, also meine Zwerge als Dauerbrenner zum Beispiel im Fantasy-Bereich, also die stehen auch noch in den Regalen. Und wenn du da mal, so ging es mir damals bei der Buchmesse, wenn du dann vor Ort bist und siehst, wie viele Bücher es gibt und neue Bücher jedes Jahr dazukommen, dann denkst du halt sehr schnell, warum sollte irgendjemand mein Buch lesen?
Ja,
Aber
warum ist
davon darf man
dann.
sich halt nicht abschrecken lassen.
Ja, genau. Also, und dann ist eben ausgerechnet die Zwerge dann so ein Bestseller. Das heißt, das ging ja auch noch nicht sofort los, 1971. Du hast ein paar Jährchen später studiert, erstmal auf Lehramt, wenn ich das richtig sehe.
Genau, ich wollte was Solides machen. Ja, naja, was hat man damals überlegt? Ich habe so überlegt, naja, Play Safe wäre eigentlich gar nicht so schlecht und da war Lehrer damals, heute ist es, glaube ich, wieder sehr gefragt. Damals war für mich Lehrer natürlich optimal für sowas. Im besten Fall wirst du verbeamtet, dein Einkommen ist super im Endeffekt, wenn du lange genug durchhältst. Und mehr oder weniger kannst du ja das machen, was dir auch Spaß macht. Zumindest wäre es bei mir so gewesen. Aber ich habe mich dann umentschieden.
Ja, okay. Also du hattest dann ja Germanistik und Geschichte studiert.
Das ist die Kombination schlechthin beim Lehramt. Davon gibt es wahrscheinlich auf Halde 1 Million Bewerberinnen und Bewerber, um damit in die Schule zu kommen. Das war aber für mich tatsächlich auch die beste Kombination. Und eigentlich war Geschichte, ich habe dann später gewechselt auf Magister, weil ich dann kein Lehrer werden wollte, war und ist Geschichte für mich immer noch eigentlich der Schwerpunkt, weil da noch ganz viele Stories und Geschichten lauern und ich bediene mich ja da fleißig und bin immer glücklich, wenn ich noch was Neues finden kann, aus dem man einen Roman machen kann.
Es ist interessant, weil also ich studiere jetzt Medien und Kommunikation hier in Hamburg und also für mich war das auch so ein bisschen, ja, ich möchte auch Schriftsteller werden, aber ja, irgendwie auch so als Journalist irgendwie, das ist dann so, das ist schon noch ein bisschen ein handfesterer Beruf, wo man eher noch weiß, okay, da muss man nicht gleich Bestsellerautor werden, um davon leben zu können.
Das
Deswegen.
ist richtig. Also ich war Journalist, ich bin seit 2004 nicht mehr, weil ich seit
Ja.
2004 das Privileg habe, hauptberuflich nur Romane schreiben zu dürfen, war aber damals im Lokalbereich unterwegs. Also nicht,
Ja.
dass man jetzt denkt, ich hätte für Sternenspiegel oder andere größere Häuser geschrieben. Ich war im Lokalbereich unterwegs, was sehr viel Spaß gemacht hat. Aber da schreibst du halt über von politischen Sitzungen, über Ausstellungseröffnungen, über das Autohaus hat neu eröffnet. Du machst halt alles, wirklich alles. Ich habe mich nur geweigert, sonntags morgens auf dem Fußballplatz zu stehen, weil ich keinerlei Zugang zu Fußball habe. Ich weiß, das haben sehr viele Menschen, aber Fußball und ich, wir waren noch nie Freunde. Ich habe gesagt, ihr könnt mich überall hinschicken, ich mache eine Vernissage, ist mir egal, nachts um Mitternacht schickt mich dahin, aber nicht morgens auf dem Fußballplatz. Der Bericht wird so böse, wir kriegen nur Abbestellung.
Ja, find ich gut. Ich bin jetzt auch nicht so ein Fußballfan. Aber was würdest du denn sagen, wann hat das so angefangen mit dem Schreiben von Romanen? War also das schon damals auch dein Ziel, hauptberuflicher Autor zu werden? Oder hat sich das irgendwie ergeben?
Die meisten Menschen hätten ja eigentlich von Natur aus eine feine Antenne dafür, was sie gerne machen und was sie gut können. Und das ist ja immer eigentlich schon mal ein gutes Indiz, in welche Richtung es später gehen sollte oder könnte. Und ich habe relativ schnell gemerkt, Naturwissenschaften und Mathe werden nicht meine Freunde, aber genau wie Fußball, aber Geschichten erzählen. Also erstmal hat Lesen viel Spaß gemacht. Damit kann man auch Geld verdienen, man wird dann Lektor oder irgendwas mit Büchereien. Aber ich habe gemerkt, nach ganz vielen Lesen als Kind und Jugendlicher ist bestimmt noch cooler, dachte ich mir, selber Geschichten zu erfinden, selber Geschichten schreiben. Das ist so mit 14 losgegangen, das waren halt Kurzgeschichten, sind DIN A5-Seite, die aber dann konsequent immer größer und immer länger geworden sind. Und ich habe gemerkt, das ist so genau mein Ding. Dann kam halt der kurze Fluchtversuch in Richtung Lehramt, aber das Schreiben war trotzdem stärker. Deshalb war ich ja zuerst auch Journalist, also Reales, und habe aber nebenbei Bücher geschrieben. So ist Uldart entstanden, also praktisch parallel zu meinem Brotjob. Und das ist ja auch das, was immer noch die Mehrheit der Autorinnen und Autoren ausmacht. Je nachdem, was man schaut, 2-4% gehören zu denen, die hauptberuflich davon leben können, die also keinen Zweitjob mehr haben. Und alle anderen haben eben einen Hauptjob, wie ich früher, einen Brotjob, in dem Fall Journalismus, und schreiben Bücher halt nebenher für die Urlaubskasse, für die Anzahlung, für irgendwas oder so, weil es eben nicht so viel abwirft. Ist bei Bands übrigens oft ähnlich.
Aber es ist spannend, weil ich würde behaupten, dass heute viele damit anfangen, wo du jetzt aber irgendwie wieder gelandet bist, nämlich beim Self-Publishing. Du hast jetzt kürzlich unter dem Pseudonym Maxim Woland, sagt man Woland?
Ja, man sagt Woland.
Woland, gut. Ich hätte fast schon gedacht.
Aber man könnte auf Französisch Volant sagen, Maxim Woland. Nein, also wir bleiben bei Maxim Woland, das war schon so geplant.
Gut. Dachte ich mir, aber ich konnte es mir auch anders vorstellen. Also, Maxim Woland ist dein Pseudonym, unter dem du jetzt Thriller veröffentlichst. Du hast schon Die Republik veröffentlicht und jetzt Die Wertlosen. Du hattest vorher auch schon als Markus Heitz Thriller veröffentlicht, die ich zugegebenermaßen nicht gelesen habe.
Das ist absolut okay.
was würdest du sagen? Also, wie kamst du erstmal auf den Namen? Also, Maxim Woland.
Also, Maxim ist ja eigentlich die Kurzform von Maximus, lateinisch. Also, das Größte, wenn man so möchte. Nicht, weil ich mich als der Größte bezeichne, sondern Woland wiederum kommt aus dem wunderbaren Buch Meister und Margarita. Und dort heißt der Teufel, der Hauptbösewicht, nennt sich dort Woland. Ach. Und ich dachte mir, Maxim Woland ist sozusagen eigentlich das größte Böse oder größte Teufel, wenn man so möchte. Und mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht, eben als Thriller-Autor Maxim Woland, immer damit die Maxime zu haben, so bösartig wie möglich zu schreiben oder teuflisch gut. Oder manche Leute machen sich Gedanken über ihr Pseudonym. Nicht alle, aber ich.
Ja, finde ich gut. Also das hätte ich nicht erwartet.
Und das Lustige dann wiederum ist ja, ich habe ja extra, warum ich es mir ausgesucht habe, also unter Pseudonym zu schreiben, einen Thriller zu schreiben. Sie sind ja schon, wie du vorhin schon gesagt hast, einige unter meinem Klarnamen erschienen. Aber ich stelle fest, dass es immer noch genug Leute gibt, wenn die meinen Namen googeln, und dann kommen natürlich gefühlt 1 Milliarde Fantasy-Romane. Und die lesen aber nur Thriller. Haben die natürlich Angst, dass jetzt ein Thriller von mir dann doch ein Zwerg aus dem Buch springt oder der Vampir nachts angreift. Aber die wollen, also reine Thriller-Leser, bevorzugen tatsächlich reine Thriller. Nichts Übersinnliches, nicht wie X-Akte oder so, sondern die wollen wirklich nur Krimi, Mord, Totschlag, Bomben, Atomwaffen, was auch immer.
Ja.
Und einfach um zu zeigen, sobald Maxim Woland draufsteht, ist das zwar von mir, aber ohne übersinnlichen, übernatürlichen Content. Also wirklich keine Vampire, keine Zwerge, sondern nur das Übliche halt nachladen und Mord, Totschlag, Gift, so das Übliche.
Ja gut, dann deswegen halt auch dieses offene Pseudonym.
Genau.
Es erinnert mich auch ein bisschen so an diesen, ich sag mal so Mr. Bean-Effekt, also wo man ja auch sieht, der wird, also Rowan Atkinson wird auch in seinen anderen Rollen, die er durchaus auch spielt, ernste Rollen zum Beispiel, auch nicht so wahrgenommen oder vielen gefällt das nicht so.
Das war ein riesen Augenöffner. Ich kannte natürlich Mr. Bean und dachte mir, naja, okay, so eigentlich ein cooler Clown, der viel Gesichtsakrobatik macht. Und dann, das war damals auf Arte, kam Blackadder. Und ich bin ja beinahe auseinandergefallen, als du diesen Clown, Mr. Bean, als Rowan Atkinson plötzlich geschliffenes Englisch mit bösartigen, geilen Dialogen reden hörst, wie das immer hin und her geht, eher im Lauf der Geschichte über die Blackadders und was er alles anstellt. Also diese Diskrepanz wirklich von diesem Clown, Mr. Bean, rüber zu diesem scharfzüngigen, schwarzhumorigen, sarkastischen Blackadder, das war großartig. Das sind komplett zwei verschiedene Genres. Und das fand ich super. Also ich war völlig überrascht und habe damals auch alle Folgen geguckt. Die Mittelalterfolgen merkt man, wir schweifen kurz ab, aber das ist okay, weil hey, es ist Blackadder. Die Mittelalterfolgen sind auch so ein bisschen Bean-esque. Die haben noch ganz viel, was Clowniges. Aber sobald es dann rübergeht in die Renaissance, frühe Neuzeit und später halt auch in den Ersten Weltkrieg rein, ist das echt richtig gut. Also großartige Serie, wer es kann, unbedingt gucken, am besten im Original. Notfalls mit deutschen Untertiteln, weil dann kommt dieser Sprachwitz, diese Bösartigkeit erst richtig raus.
Finde ich sehr gut. Ich habe schon lange überlegt, mir das anzugucken tatsächlich.
Unbedingt.
Ja, okay, dann habe ich jetzt noch einen weiteren Tipp auf meiner Liste. Finde ich gut. Aber ich möchte auch die Hörer nicht zu lange auf die Folter spannen und gerne direkt, relativ direkt, zu Die Wertlosen kommen. Deinem neuen Thriller.
Genau.
Es ist nicht dein erster, hatten wir schon gesagt. Und ohne zu viel zu verraten, ich würde sagen, es ist einfach ein Buch, wo die japanische Mafia Yakuza eine große Rolle spielt. Es geht um teils korrupte Polizei, es gibt falsche Fährten und das Ganze spielt in Berlin und in Düsseldorf und teilweise auch an anderen Orten. Was würdest du sagen, worum geht's da? Also hast du noch irgendwas?
Ich muss kurz ausholen. Ich bin großer Yakuza-Fan und die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Yakuza aus irgendwelchen Actionfilmen, meistens, wo sie dann meistens oft gut angezogen sind, im Anzug, coole Knarren haben, auf alles schießen, irgendeiner fällt tot um und dann war es das auch. entweder als Sidekick, ob das jetzt bei John Wick ist oder sonst wo sie am Rande irgendwo vorkommen, aber so richtig ein Schwerpunkt, näher beleuchtet, wurde es zumindest in westeuropäischen Filmen eher selten. Es gibt jetzt neuerdings ein, zwei, bei Streamern gibt es ein paar gute Serien, Pflicht und Schande, wenn ich mich richtig erinnere, und Die Outsider, das sind zwei Yakuza-Filme, die das Ganze mal streifen. Und ich habe mir überlegt, als Yakuza-Fan, wie kriege ich die jetzt nach Deutschland? Ich muss jetzt als deutscher Autor den Japanern keinen Roman schreiben über Japan und Yakuza. Das brauchen die ganz dringend nicht. Also wie kriege ich das Thema nach Deutschland? Nachvollziehbar. Also so, dass es total plausibel sein könnte.
Ja.
Und siehe da, nach ein bisschen Nachschauen habe ich festgestellt, in Düsseldorf gibt es die zweitgrößte japanische Gemeinde außerhalb von Japan mit 8000 Japanerinnen und Japanern. Und die leben da nicht zufällig erst seit gestern, sondern es gibt schon lange geschichtliche Verbindungen zwischen Düsseldorf und Japan. Spannend. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn es da 8000 Japanerinnen gibt, sind mindestens 10% Yakuza. nein, Gottes Willen. Also es wird auch mehrfach betont, dass die japanische Community, die ist total nett und überhaupt, das Böse kommt von außen. Außerdem, ich will ja vielleicht irgendwann mal nach Düsseldorf und dann nicht, dass ich damit mit Sushi erstickt werde oder was auch immer. Ich würde da gern noch öfter hin. Und es ist vollkommen klar, da ich aber jetzt eine japanische Community habe und es gibt eine deutsch-japanische Handelskammer, also es geht auch um Wirtschaft tatsächlich in Düsseldorf, habe ich ja meinen Aufhänger, dass die Yakuza durchaus interessiert ist, hier Fuß zu fassen. Nebenerklärung am Rande, die Yakuza ist tatsächlich in Europa unterwegs, also abseits von dem, was ich jetzt in Düsseldorf konstruiert habe. Ich hoffe zumindest, was ich jetzt konstruiert habe. Die Hauptquartiere sitzen, soweit man weiß, in Amsterdam und in Paris. Aber die spielen im europäischen Verbrechen jetzt keine große Rolle. Aber sie sind durchaus unterwegs. Ja. Und der Ansatz war für mich, okay, gut, wie kriege ich jetzt die coolen Killer rüber? Und der Roman beginnt mit einer Schießerei, klassisch in Berlin. Arabische Clans gegen russische Clans. Dabei werden drei Unbeteiligte erschossen, zwei sind Japaner und ein anderes ein Düsseldorfer Geschäftsmann. Da ahnt man schon, bei diesem Japaner, ein älterer Japaner, ein jüngerer. Bei dem Älteren handelt es sich um einen ehemaligen Oyabun, ein Mafia-Boss, ein Yakuza-Chef. Und das findet man in Tokio wiederum, in Shibuya. Das ist das Ausgehviertel in Tokio. Großartig, total irre, mit Neonreklamen ohne Ende. Und jede zweite Ecke hat einen Karaoke-Shop. Das finden die Shibuya Saitokai, so nennen sich dieser Yakuza-Clan, nicht witzig. Und schickt einen Killer-Kommando rüber, die alle umbringen sollen, die Schuld am Tod ihres ehemaligen Bosses sind. Das sagen die auch ganz offen. Die haben auch bei der Polizei angerufen in Berlin und sagen, sie können einen Schritt auf die Seite gehen. Sagen sie uns einfach, wer es war, wir machen das. Daraufhin große Panik bei der Berliner Polizei, aber auch, es spricht sich natürlich rum, bei den Russen und bei den Arabern, weil es ist klar, da kommen Leute gerade rüber aus Japan, die sehr humorlos sind. Und gleichzeitig, Berlin ist mehr so die John Wick-Variante, wenn man möchte, nachladen und gib ihm. Und gleichzeitig beginnen natürlich die Ermittlungen in Düsseldorf, wer dieser Geschäftsmann war, der auch erschossen wurde und der Begleiter war von diesen beiden Japanern. Und es kommt dabei raus, dass er wohl der Vorsitzende eines deutsch-japanischen Freundschaftsvereins war, den aber kaum jemand kennt in Düsseldorf. Und das ist merkwürdig und die Ermittlerin dort vor Ort stellt sehr schnell fest, irgendwas stimmt hier überhaupt gar nicht. Und da scheint die Mafia, die Yakuza in dem Fall, Mafia-ähnliche Methoden anzuwenden, um auch in Deutschland an lukrative Geschäfte zu kommen. Was genau das für Geschäfte sind und wie sie vorgehen wollen, kann ich aus dramaturgischen Gründen an dieser Stelle nicht näher erläutern, aber dazu gibt es dann Hinweise im Buch. Und ich sage es jetzt schon mal, es wird noch einen zweiten Teil geben, erstens, weil es unglaublich viel Spaß gemacht hat und weil noch ein bisschen was zu Ende erzählt werden muss. Hinweis an der Stelle auch, wenn man das Buch liest, ich habe vor jedes Kapitel noch ein paar Erklärungen dazu geschrieben, wie die Yakuza aufgebaut ist, wo sie geschichtlich herkommen, was ihr Name eigentlich bedeutet, weil die wenigsten sich eben intensiv mit der Yakuza auseinandergesetzt haben. Gut, ich gebe es zu, warum auch, reicht, wenn sie gut aussehen und rumballern, aber ich fand das einfach spannend, zu zeigen, wie deren Selbstverständnis ist, warum die angeben wie eine offene Hose, also früher inzwischen nicht mehr so, sie haben gelernt, aber und wo sie sich selber verorten, geschichtlich, wann sie entstanden sind und so weiter und so fort. Ein paar Yakuza-Begriffe, das alles gehört mit dazu, fand ich, für so ein Buch, also Unterhaltung und Leserinnen- und Leserservice, wenn man so möchte, in einem.
Sind diese Fakten, die da immer, also die immer den Kapiteln vorangestellt sind, ich habe mich gefragt, das ist ja auch immer so, wie so Zitate aus einem Yakuza-Fan sein teilweise, sind die tatsächlich aus dem Internet? Also
das Fanzine, ich habe eine Internetseite erfunden, Doku Number One. Doku heißt Waffe, also so ein Yakuza-Slang. Also die Fanseite habe ich erfunden, aber alles, was darunter aufgelistet ist, das wiederum stimmt. Ja. Und diese Fanzines, also es gibt tatsächlich Fanzines rund um die Yakuza. Printmedien, Online-Seiten, krass, die nur um die Yakuza, verschiedene Clans gehen, wer was wieder gemacht hat, wo jemand gerade einkaufen war. Also praktisch wie bei uns die Promis, die Celebrities, gibt es da eine eigene kleine Subwelt, die sich nur damit beschäftigt, wo welcher große Yakuza-Typ, wo welcher Oyabun gerade rumhängt. Es ist, ja, abgefahren. Es ist ein bisschen anders als bei uns.
Ja. Okay, dann würde ich dich fragen, du hattest, glaube ich, eine Textstelle mitgebracht. Vielleicht, genau, damit wir uns ein bisschen auch darin einfinden können. Hättest du Lust, darauf vorzulesen?
Kann ich gerne machen. Also zur Erklärung, wir sind jetzt dabei, wie die Killertruppe losfliegt. Anführer der Killertruppe ist Akeno Sato. Er kannte diesen alten Oyabun von früher und hat ihn sehr geliebt und sehr gemocht. Also das muss man wissen, bei der Yakuza ist ein Oyabun, der Anführer eines Clans, eines Yakuza-Clans, praktisch wie der Vater. Bei manchen sogar noch über dem Vater angesiedelt, was die Wertschätzung angeht. Und wenn der natürlich umgebracht wird, dann ist halt Feierabend, also einen guten Vater. Es gibt ja auch andere Väter, aber in dem Fall ist das schon eine ganz starke, große Persönlichkeit. Und das findet man nicht witzig. Wir sind dabei, wie Akeno Sato und seine Oni, Oni ist japanisch für Dämon, also sie nennen sich selbst Oni als Rachetruppe, die loszieht und eben in Berlin aufräumen soll. Und wir fliegen mit den Jungs und sind kurz dabei, welche Gedanken er sich so macht. Akeno Sato genoss den Flug im Privatjet nicht, obgleich es den drei Passagieren an nichts mangelte. Für ihn dauerte es viel zu lange, bis der komfortable Gulfstream G550 vom Flughafen Narita nach der Zwischenlandung in Riyadh in Frankfurt ankam. Von dort ging es mit dem ICE anonym weiter nach Berlin. Sein Name sowie die seiner Begleiter Shin und Yuki tauchten auf keiner gesonderten Passagierliste auf. Selbst wenn, würden sie den deutschen Behörden nichts sagen. Die drei hatten sich in Japan nicht zu Schulden kommen lassen und standen auf keiner Yakuza-Liste der National Police Agency, der NPA. Dafür aber Ryo, Hideo und Ginsu. Sie wiederum reist mit einem regulären Flug und First Class in einem Airbus A340 nonstop von Tokio nach Berlin. Sie hatten einst zu den Gota Ika gehört, einer kleineren Yakuza-Gruppe von etwas mehr als 400 Mann in Okinawa, und waren von dort vor etwas mehr als 8 Monaten ausgetreten. Sie galten bei der Polizei als Yamebo, als Aussteiger aus der Szene. Die Repressalien der Anti-Yakuza-Gesetze durften bei dem Trio nicht mehr angewendet werden, aber ihre Namen waren noch im System und verglühten dort nur sehr, sehr langsam. Das führte dazu, dass die NPA genau wusste, dass Ginsu, Hideo und Ryu nach Berlin flogen. Sie würde einen Zusammenhang zwischen der Reise und dem Tod von Katsumi vermuten, ihn aber nicht belegen können. Und angesichts der heißen, angespannten Lage in der Hauptstadt gab die Tokioter Polizeipräfektur den deutschen Behörden unter Garantie einen kollegialen Hinweis, wer da auf einen Besuch vorbeikam, der alles andere als harmloses Sightseeing beinhaltete. Und genau darauf setzte Akeno. Wusste es die Berliner Polizei, verbreitete sich die Kunde auch bei den Kriminellen. Irgendein Bulle hatte immer Kontakt in die Unterwelt. Jeder in Berlin sollte wissen, was heranrollte wie der Donner eines nahenden Unwetters, dem man nicht entging, ganz gleich wie schnell man rannte oder wo man sich unterstellte. Akeno nahm ein Angebot in Matcha von der Stewardess im rotbeigen Kostüm und trank leise schlürfend und betrachtete die gereichten Kekse in Ahornform. In Gedanken schweifte er zu den letzten Stunden vor dem Abflug zurück. Unzählige Male hatte er den Koffer gepackt, ausgepackt, umgepackt. Nach langem Zögern hatte er sich gegen jegliche Art von Schusswaffe entschieden. Es gab andere Wege, sie nach Berlin schaffen zu lassen. Die Hauptquartiere in Amsterdam und London konnten ein paar Anrufe tätigen, wenn sie sich schon nicht selbst die Finger schmutzig machen wollten. Alles, was Akeno mitgenommen hatte, war das Tanto, der japanische Dolch, den ihm Katsumi einst geschenkt hatte, weil er beeindruckt von seinen Verdiensten für die Kumi gewesen war, ein Andenken an den überragenden Oyabun, ohne den Shibuya Saidokai niemals zu dem geworden wären, was sie heute darstellten. Was sie noch alles dabei haben und wer für was zuständig ist, das vielleicht später an einer anderen Stelle.
Ja, finde ich gut. Also erstmal, ich fand es sehr spannend, wie du gelesen hast. Die Stelle ist auch wirklich eine sehr, sehr gute. Und also wie überhaupt das ganze Buch. Ich fand es vor allem auch interessant, weil irgendwie, wenn man keinen, wirklich gar keinen Zugang und Kontakt zu irgendwas Mafiösem hat, man kann sich, also in meiner Welt existiert das nicht. Also man kann sich nicht vorstellen, dass da eben Leute hinkommen und andere Menschen eben so, naja, so einschüchtern und dadurch bekommen, was sie wollen. Aber,
ja, das ist total irre. Aber ja, das Spannende daran ist ja, dass es in Japan, bevor diese, es ist kurz angerissen worden, diese Anti-Yakuza-Gesetze von der Regierung verabschiedet wurden, die gibt es jetzt schon einige Jahre, war es völlig legal, dort Yakuza zu sein. Also der größte Yakuza-Clan hatte 40.000 offiziell eingetragene Mitglieder. Die haben ihr Emblem, also ihr Daimon offiziell ganz offen getragen am Revers, sieht man auch öfter auch in den Filmen. Ist inzwischen verboten, wenn du das machst, kommst du direkt wegen versuchter Einschüchterung praktisch zur Polizei. Aber du warst offiziell gelistet und die hatten überall Büros, wo man sich Geld leihen konnte oder du hattest Probleme mit Nachbarn, hast du sagen können, mein Nachbar nervt, der hat gerade einen Presslufthammer im Garten. also die haben geholfen, sondern die japanische Regierung, also geholfen in Anführungszeichen. Die japanische Regierung hat gemerkt, ne, die Einflussnahme wird immer größer, wir müssen was dagegen tun. Und jetzt ist es so, du kannst zwar immer noch Yakuza sein, Aber du landest dann auf dieser Liste, von der auch kurz Rede war. Und damit ist deine Bewegungsfreiheit ziemlich alles eingeschränkt. Du kannst kein Auto mehr kaufen, alles von dir wird automatisch überwacht. Und sobald du nur ein bisschen auffällst, wie gesagt, du darfst auch dein Emblem nicht mehr tragen. Das gilt als versuchte Einschüchterung. Du darfst dieses Emblem auch nicht auf deiner Visitenkarte haben. Also alles wird zu deinen negativen Gunsten ausgelegt, was aber vollkommen gerechtfertigt ist, weil wenn man sieht, wie stark die Yakuza eben früher war.
Das ist irgendwie, also ich find's interessant, auch wie du das darstellst, eben in die Wertlosen. Es wird so, man fühlt das richtig. Also man merkt tatsächlich irgendwie diese eigentlich eher ungreifbare, aber dann doch ziemlich konkrete Bedrohung, die von denen eben ausgeht.
Das Lustige, ich war vor, Gott, das ist auch schon fast wieder 10 Jahre, in Japan. Aha. Und eine Rundreise, ich kann kein Japanisch, würde mir oft wünschen, ich könnte Japanisch, aber es ist, glaube ich, sehr schwer. und dann kam natürlich, bei der Rundreise machst du eben verschiedene Städte und kannst dir verschiedene Sehenswürdigkeiten sehen. Und dann stand dieser Besuch eines Onsen, das ist ein japanisches Bad. Badekultur ist in Japan sehr ausgeprägt. Und es gibt auch öffentliche Onsen, öffentliche Bäder, wo man eben reingehen kann. Und dann hat unsere Reiseleiterin damals gefragt, ob jemand tätowiert wäre. Und wenn ja, wie viel? Und da haben sich natürlich 2, 3 Leute gemeldet und haben sie gesagt, hat sie gefragt, wie viel ist es denn? Ist es nur ein kleines oder ja, der eine so ganz stolz, nee, ist schon über den Rücken und die Beine sind, hat sie gemeint, dann können sie hier nicht rein. Denn es gilt immer noch so, dass die meisten öffentlichen Bäder in Japan verboten sind für Menschen, die große Tätowierungen haben. Ja. Eben auch mit Blick auf die Yakuza, weil eben das Erkennungszeichen und praktisch das Statement von der Yakuza ist, großflächig tätowiert, damit machen sie klar, sie stehen außerhalb der Gesellschaft, so wie sie verstehen, und das zeigen sie auch ganz offen. Und deshalb dürfen aber tätowierte Leute nicht in ein öffentliches Bad.
Ja.
Und die Leute mit kleinen Tätowierungen, da hatte sie dann so kleine Pflaster dabei.
Ah, okay.
Zum Abkleben.
Ah, interessant.
Damit du dann eben sagen konntest, oh ja, ich habe Rücken, ja, so ein Wärmepflaster. Oder, da habe ich mich geschnitten, aber es ist schon wieder so gut wie verheilt. Also mit kleinen Tätowierungen kommst du rein, aber sobald du halt erkennbar großflächig tätowiert bist, war es das, dann musst du leider draußen bleiben.
Ja, spannend. Und du, hattest du ein Tattoo?
Ich sage dazu nichts. Aber ich bin auch kein Freund von irgendwelchen Bädern, ich sag's mal so.
Ja, okay. Gut. aber diese Symbole, da fällt mir ein, also bei der ganzen Sprache, es sind ja immer wieder japanische Begriffe auch eingebaut. Du hast auch Symbole verwendet.
Ja.
Hast du dir da vermutlich dann Hilfe geholt bei der Umsetzung?
Ich habe den großen Treffer gelandet, dass ich Megumi kennengelernt habe, eine Halbjapanerin, und die hat dann mit japanischen Augen drüber gelesen und geguckt, ob ich den Ton treffe, den japanischen Ton, und hat natürlich auch bei 1, 2 Begriffen gesagt, wird mir jetzt so nicht sagen, da ist das und das besser, und da sind auch jede Menge Tretminen praktisch in der Benutzung der Worte. Wenn man kein Japaner ist, kann man da ganz schnell irgendwas Falsches einsetzen. Und Megumi hat auch die ganzen, die Symbole, die zwischendrin sind, also diese Platzhalter, das Zeichen der Shibuya Saidokai, das hat sie auch designt.
Ah ja, okay. Ja, das hatte ich mich noch gefragt. Du hast also diese Symbole sind ja zum Beispiel Teil des Designs. Bei der sehr schönen Printausgabe hat man auch dieses Cover, das erinnert mich, ich weiß nicht, man sieht erst auf den zweiten Blick eben diese Blutflecken und die machen es dann so ein bisschen. Da sieht man direkt, dass es ein Thriller ist, aber es ist so ein bisschen unterschwellig.
Ja, das ist praktisch die teure Verlagsausgabe. Und dazu muss man sagen, das E-Book hat ein anderes Cover.
Ja.
Da war ich ein bisschen plakativer. Auch da sieht man die als fotorealistisch die Silhouette von Berlin oder ein bekanntes Stück von Berlin. Und oben drüber schwebt dann so ein sehr breiter, tätowierter Yakuza-Rücken. Das war ein bisschen plakativer. Aber mir haben beide Cover sehr gut gefallen. Aber ich fand gerade die Aufteilung so, dass das weiße Cover, das ein bisschen edler mit Koi und mit Tinte, mit Tusche, das war ganz klar für mich Favorit Nummer 1 für den Print und das andere dann eben fürs E-Book.
Ah ja, okay, also das war einfach der Grund, dass es diese zwei unterschiedlichen gibt.
Ich konnte mich halt nicht entscheiden, nehme ich halt beide.
Gut, das ist vielleicht auch eine Freiheit, die man dann eher hat, wenn man im Self-Publishing unterwegs ist.
Das ist richtig. Habe aber schon festgestellt, also so lange ist es ja noch nicht unterwegs. Es kam rechtzeitig zur Buchmesse in Leipzig raus, die dieses Jahr Ende April war, die ist ja normalerweise im März, die haben sie ja einen Monat verschoben. Stell aber schon fest, das ist das erste Learning, wie man neudeutsch sagt, es läuft halt nicht von selbst, ne? Und seitdem habe ich noch mehr Hochachtung, größten Respekt vor reinen Self-Publishern, die dazu auch noch richtig stark im Geschäft sind und damit entweder schon davon leben können oder einen großen Teil ihres Einkommens bestreiten. Ja. Das ist nämlich einfach mal 24/7, wie man auch da wieder neudeutsch sagt. Du musst immer gucken, du musst irgendwelche Werbung schalten, du musst da gucken, wie sind die Reaktionen, oh, das geht da. Also das ist ein bisschen wie bei der Börse, habe ich das Gefühl. Du musst immer gucken, wie ist gerade der Trend, wo läuft das Ding hin, kackt's ab, was muss ich dagegen tun? Und dann habe ich schon gemerkt, das ist echt umfangreich.
Was war denn da die größte Schwierigkeit für dich, die du so im Gegensatz zu einer Verlagsveröffentlichung gesehen hast?
Schwierigkeit war es für mich eigentlich überhaupt in keiner Weise.
Okay.
Nur, naja, das ist, ich bin jetzt lang genug dabei, das heißt, ich kannte zum Beispiel genug Leute im Lektorat, im Korrektorat. Ja. Ich weiß, wen ich fragen kann, wenn ich ein Cover machen möchte. Das hat das Dysanonymicon gemacht, das ist Anke Kopmann, mit der ich schon ganz viele andere Cover zusammen. Das ist, alles das war für mich gar kein Problem, weil ich einfach schon genug Leute kenne, die gute Arbeit machen. Aber das Hauptding, und da merkt man halt auch wieder, wieder gute Verlagsarbeit zu schätzen, Marketing ist ein riesen Sack sozusagen, den du echt in Kontrolle haben musst. Und was das Print angeht, der Vertrieb ist halt auch mörderisch. ich habe es somit gelöst, dass ich bei Tolino an Bord gegangen bin, weil Tolino eben das, wenn man so möchte, ein Zusammenschluss ist von verschiedenen deutschen Verlagen als Handelsplattform, die auch alle möglichen Buchhandlungen und Buchhandelsketten in Deutschland eben versorgen. Da dachte ich mir, das ist ein guter Ansatz, weil die Plattform unterstützt ja den deutschen Buchhandel, hauen wir es da mal hin. Aber trotzdem muss es ja vorher jemand wissen, dass es das Buch gibt.
Ja.
Und da sieht man eben, was der Verlag, ein guter Verlag im Vorfeld eben leistet, dass die ganzen Buchhändler vorher schon Bescheid wissen, dass die im Vorfeld einkaufen, dass es genau auf den Tag in vielen Buchhandlungen liegt und die Leute, die vielleicht gar keinen Bock hatten, irgendwas zu kaufen, dran vorbeigehen und sagen, ach, das ist aber ein schönes Cover. Und der rote Koi sieht total cool aus und ach, das ist so. Aber wenn es da nicht liegt, kann es ja auch keiner kaufen.
Ja.
Und da merke ich, das ist gar nicht mal so untricky.
Ja. Hattest du denn, also wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich entschieden hast, das im Self-Publishing zu veröffentlichen? Also die Republik wurde ja, meine ich, noch bei Drömer veröffentlicht.
Nee, die war bei Piper, ist die
erschienen. Ach, bei Piper, okay.
Genau. Ja. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich ein Gerne-Schreiber bin und damit sehr schnell schreibe. Dass Verlage sagen, du machst schon 2 Romane im Jahr, wann bitte sollen wir denn die anderen unterbringen?
Ach echt? Okay.
Ja. Das ist spannend. So, also ich könnte auch 4 Romane im Jahr schreiben, aber dann ist es, das gebe ich zu, das ist dann einfach auch für die Leserinnen und Leser vielleicht ein Tick too much, weil die haben ja noch andere Sachen zu tun, außer jetzt meine Bücher zu lesen, zu kaufen, zu leihen oder was auch immer. Also belasse ich es erstmal damit, dass 2 Romane im Jahr bei großen Verlagen erscheinen und das Self-Publishing ist echt so ein Ding, wo ich sage, jetzt habe ich Bock. Jetzt schreibe ich es fertig, dann lasse ich schnell lektorieren und korrigieren und das Cover ist auch schnell gebastelt, dass ich das jederzeit rausbringen kann und dass es dann die Leserinnen und Leser dann entdecken, wann sie Bock drauf haben. Also praktisch ist so ein Seitentisch, so ein Nebenangebot, wo man dann zugreifen kann, wenn man auf der Suche ist und vielleicht schon alle Heizbücher gelesen hat oder es einfach ein zufälliges Entdecken ist.
Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen, auch ein bisschen Flexibilität für dich selber.
Genau.
Ja, spannend.
Und es sind, auch das muss man so sagen, es steht inzwischen, glaube ich, fast in jedem Vorwort und es steht auch jetzt wieder in dem Vorwort an dem Geheimprojekt, an dem ich gerade arbeite für Frühjahr nächstes Jahr. Es steht immer drin, diese Idee trage ich schon sehr lange mit mir rum. das ist richtig. Auch bei Die Wertlosen, die schleppe ich auch seit 2015 oder so mit mir rum. Und irgendwann wird die Angst natürlich immer größer, nur weil ich die Idee hatte, heißt das ja nicht, dass sie exklusiv ist. Das heißt, auch andere Menschen könnten auf die Idee kommen. Jeder Mensch, der in Düsseldorf wohnt und weiß, dass es den Japan-Tag gibt und weiß, dass es ein japanisches Viertel gibt in Düsseldorf, könnte auf die gleiche Idee kommen und sagen, ach ey, hier einen Yakuza-Roman ansiedeln, wäre vielleicht mal eine geile Nummer. Und irgendwann wurde ich dann so nervös, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt auch schon so viel Zeit in Recherche und Schlaumann investiert. Es wäre saudumm, jetzt als Zweiter über die Ziellinie zu gehen, nur weil ich zeitlich nicht hinkriegt habe. Oder es einen Slot gab, wo noch frei wäre, weil die Verlage, wir planen ja auch voraus, mein Schreibplan geht bis, also Veröffentlichungsplan geht bis 2026.
Oh, heftig.
Ja. Und Verlage sind halt eben auch froh, wenn du halt sagen kannst, nächstes Jahr kommt das, übernächstes Jahr kommt das.
Ja.
Und wenn du dann vergisst zu sagen, ah, ich wollte ja noch einen Japan-Thriller schreiben, dann sagen alle, na, jetzt, nee, jetzt haben wir schon. Und um das eben abzufangen, ist das Self-Publishing halt ein super Ding.
Und hast du denn Erfahrung gemacht, dass das schon mal passiert ist mit so einer Idee von dir? Echt?
Das ist so ein
Okay.
kleines Trauma. Ja, aber das kennt aber, glaube ich, jeder Kreative, jede Kreative kennen sowas, egal auch in welchem Bereich, dass du irgendeine Idee hast für einen Song und plötzlich taucht irgendwas auf und denkst, Alter, das war genau das Ding, die Tonfolge fast wie meins. Bei mir ist es schon einige Jahre her. Es gab einen Artikel, Stern oder Spiegel, dass so und so viele Menschen pro Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff verschwinden. Ich dachte mir,
Ha.
oh, geiles Setting eigentlich, markieren, kopieren, einfügen, kann man später mal ein Thriller draus machen. Habe ich was anderes geschrieben? Ein paar Jahre später, ein, zwei Jahre später, kam der gleiche Artikel wieder, nur mit höheren Fallzahlen. Das heißt, in der Zwischenzeit verschwinden einfach mehr Leute auf
Noch mehr,
Kreuzfahrtschiffen.
okay.
Wahrscheinlich, weil man die Leute, man hat sich rumgesprochen, man kann einfach Leute entsorgen. So. Und da dachte ich mir, ah, jetzt muss ich jetzt doch mit dem Thriller angehen. Ein Jahr später kam von Sebastian, also Sebastian
Ja,
Fitzek, Passagier 23
ja.
raus, mit genau diesem Szenario. Und
Ja.
ich dachte mir, so, die nächsten 10 Jahre brauchst du gar keinen Hochseeroman zu schreiben auf dem Kreuzfahrtschiff, wo jemand verschwindet, weil alle sagen werden, ah, der Heiz, nicht nur, dass die gleiche Agentur ist, wie Fitzek, jetzt schreibt er auch noch fast genau das Gleiche, ist ein bisschen sehr abgekupfert. Da dachte ich mir, na,
Ja.
herzlichen Glückwunsch.
Alles klar.
Bei den Wertlosen war es mir jetzt einfach zu gefährlich. Habe ich gesagt, jetzt muss das Ding ja schreiben, dann kann ich mir noch sagen, so, Freunde, ich war Erster.
Ja, okay, das finde ich sehr, sehr witzig.
Es ist mir als
Aber
Kind auch schon passiert. Bei meiner ersten Fantasy-Geschichte fand ich das total toll.
ja.
Ah, irgendeine Stadt hat so ein Einhorn. Ein Einhorn als Wappentier. Und dann kommt das Böse und dann klauen die das Horn von diesem Einhorn. Und die Helden müssen losziehen, das Horn zu besorgen. Ich
Ah.
glaube, 2 Jahre später kam Legende ins Kino, falls du den Film kennst, mit Tom
Nee.
Cruise damals. Ist genau die Story. Das Böse schnappt. Da dachte ich, oh, bitte. Und das konnte auch in die Tonne treten. Also, wie gesagt, nur weil ich eine Idee habe, ist die nicht automatisch einzigartig. Und das gilt eben leider auch für alle anderen Kreativen. Also
Ja.
ab und zu muss man einfach schneller sein.
Hast du denn, also wie lange brauchst du denn für so einen Roman? Du schreibst ja ziemlich viele, aber wie viel Zeit investierst du so?
Naja, also ich gehe jetzt von der reinen Schreibzeit aus.
Ja.
Ich lasse mal ganze Recherche und die Vorarbeit weg, weil wenn das alles gemacht ist und ich bin da ein sehr stringenter Planer, ich bin also kein. Ah, ich habe eine Idee, ich schreibe mal los, Typ, sondern ich bin wirklich, ich fühle mich wohl, das muss man auch sagen, ich fühle mich damit wohl. Es gibt viele andere Kolleginnen und Kollegen, die reine Bauchschreiber sind und damit fantastische Romane produzieren. Ich bekäme einen Panikanfall nach dem anderen, wenn ich einfach vor mich hinschreiben würde und nicht wüsste, was am Ende dabei rauskommt.
Ja.
Aber jeder so, wie er möchte. Wenn ich die ganzen Vorarbeit geleistet habe, schaffe ich es, einen Roman von der Dicke eines normalen Zwergebandes innerhalb von 2 Monaten zu schreiben.
Krass.
Das ist der erste Durchgang. Dann verbringe ich weitere 2 Monate mit Überarbeitung, weil das ist so praktisch wie der Rohentwurf. Dann steht alles, also es ist schon mehr als eine Skizze, aber das Bild ist noch nicht fertig. Und dann kommen die Feinheiten. Es wird da nochmal ein bisschen reduziert und da was anders gemacht. Das heißt, innerhalb von 4 Monaten schreibe ich einen Roman, ungefähr 500 Seiten, fertig. Das heißt, ich mache 2 Romane, vorhin schon erwähnt, ganz entspannt im Jahr und habe dann immer noch Zeit, spontan auf was anderes zu reagieren, ob das ihr eine Anfrage ist für ein Nebenprojekt, für eine Kurzgeschichte, für irgendwelche Filmleute, die was von mir wollen oder was auch immer, oder um Self-Publishing noch schnell nebenbei zu machen. Und damit fühle ich mich ziemlich wohl.
Ja, das heißt, hast du dann irgendwie eine Schreibroutine, dass du jeden Tag was schreibst?
Ich habe schon gesagt, ich habe ja seit 2004 das Privileg, nur noch schreiben zu
Ja,
dürfen, ohne
ja.
einen anderen Job zu haben. Das heißt, im Grunde, das wird jeder Kreative bestätigen. Sagst du nicht, ich habe 9-to-5-Job oder so. Du bist ja immer kreativ irgendwie. Dein Hirn arbeitet, was du siehst, was du verarbeitest, schon wieder kreativ. Du machst ja Notizen. Ich schreibe mindestens 5 Seiten am Tag. 12er Schrift, Times New Roman, einseitiger Abstand. 3000 sind pro Seite ungefähr 3400 Zeichen.
Ja.
5 Stück mindestens am Tag. Meistens sind es aber mehr. Und wenn du das jeden Tag machst, bist du halt in 2 Monaten im ersten Durchgang mit einem Roman
Ja,
fertig.
ja, ja.
Das ja, das, also das gut, da, auch ja. Das darf man nicht vergessen, Schreiben ist halt ein Stück Handwerk. Also ja. Es gehört dazu, dass du dich hinsetzt und schreibst. Also nur, es gibt ganz viele Stoffe, wo ich denke, oh, das wäre schon cool und dann weiß ich wieder, das kostet Zeit. Also du musst dich hinsetzen, du musst wieder Stunden investieren, du musst wieder schreiben. Das gehört halt immer mit dazu. Und ja. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt da sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wie man einen Roman schreibt. Meiner ist das Strategische, das, also ich rede von Romanen, nicht Kurzgeschichten, ja. Die können chaotisch sein. Das macht Spaß, weil das ist nur eine Begebenheit, kann sie reinspringen und dann ohne großartig nachzudenken und irgendwas schreiben. Aber Romane, Planung, gerade wenn du Serien hast, Ulda hat 9 Bände, Die Zwerge, jeweils 5 Bände, die alte Serie und dann die, also weiter und fort. Da musst du schon ein bisschen Überblick behalten. Das ist mir schon ganz wichtig.
Okay. Also du hattest gesagt, du hast eventuell noch eine zweite Stelle, die du vorlesen möchtest. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Hast du Lust?
Genau, wir würden dazu auch tatsächlich im Jet bleiben und einfach mal beleuchten, was die Jungs so alles drauf haben, die da gerade rübergeschickt werden nach Berlin. Weil die wissen ja, Akeno Sato und seine Oni reisen ja in ein Gebiet, wo die Schuldigen bei russischen und arabischen Clans zu suchen sind. Also kann sie nicht mit der Friedensfahne ankommen, sondern da musst du schon Experten am Start haben, die es mit diesen Leuten aufnehmen können. Und wir kehren zu Akeno Sato zurück. Wir sind immer noch in dem wunderbaren Privatjet. Und gehen also durch, wer was von denen drauf hat. Akeno kam Planung und jegliche Scharfschützenaufgaben zu. Shin bevorzugte den Nahkampf. Yuki, klein, schmächtig, ruhig, war exzellenter Fahrer und Waffen-Allrounder mit einer schmalen Narbe neben dem rechten Auge. Die stammte von einem Sicherheitsglassplitter von einem Unfall nach einer Verfolgungsjagd. Er hatte die Gegner von der Straße gerammt und einfach ins Meer befördert. Hideo, mit einer Vorliebe für bunte Seidenhemden unter der schwarzen Anzugjacke und Samurai-Zopf, bevorzugte Maschinenpistolen und den raschen Schuss aus der Hüfte. Ryo, der Mann mit der wilden Frisur, ausrasiertem schwarzen Bärtchen und hochgeschobener Spiegelsonnenbrille in den Haaren, mochte Schrotflinten jeglicher Art. Ob automatisch oder manuell, ob Festgeschoss oder Kügelchen in dicken Patronen. Ginzu, der immer ausnehmend gut nach Körperpflegeprodukten roch und ein traditionelles Tuch auf seiner Glatze trug, um Tätowierungen zu verbergen, bildete ihr Schwergewicht. Der exzellente Pistolenschütze verstand sich auf den Umgang mit Sprengstoff und konnte tödlichste Dinge basteln. Meine 5 Oni. Akeno nahm sein Smartphone zur Hand und loggte sich in den sicheren Server ein, um die Nachricht aus Paris persönlich zu lesen, die eben aufgelaufen war. Der letzte Mann würde sein Team perfekt machen. Mit dem Daumen schrieb er, während er den Matcha schlürfte, das ist unsere Mission. Niemand aus Amsterdam, aus Paris, aus Düsseldorf oder einem anderen Ort in Europa wird uns dabei in die Quere kommen, ohne Konsequenzen spüren zu müssen. Absichtlich schickt er seine Botschaft über den großen Verteiler. In einer zweiten Mail verlangte er Zugriff auf sämtliche Informanten, welche die Saidokai in Berlin hatten. Es gab einiges zu tun. Er würde sich über den Gegner kundig machen und bis ins Detail erfahren, was auf ihn und seine Oni zukam. Umgekehrt war das unmöglich. Sollten die feigen Banden ruhig an ihrer Ungewissheit und Furcht ersticken? Shin sah von seinem Tablet auf. Er hatte Akenos Nachricht gelesen und seine Reaktion bestand aus einem zustimmenden Nicken. Ja, da rückt sozusagen ein Team an, das wir dann öfter im Roman noch in Aktion erleben.
Ja. du hattest vorhin gesagt, Schreiben ist Handwerk. Da werde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Wie ist das bei einem Kapitel wie diesem zum Beispiel? Du hast gesagt, du planst viel. Mhm. Machst du dir vorher dann auch so Notizen, also zum Beispiel, welcher Charakter jetzt welche Narbe hat und
ja, so ja, weiter? Das ist, ich bin Jahrgang 71, das heißt, ich bin schon mit einer 5 vorne ausgestattet. Aber wir hatten in den 80er, 90ern, wir waren ja praktisch die ersten Pen-and-Paper-Rollenspieler in Deutschland. Ja. Wir waren so die eigentlich war es schon die zweite Linie, aber die erste, da war ich noch zu jung für. Aber wir waren praktisch die den Riesenschub mitgemacht haben. Ja. Und da lernst du sehr schnell, du musst deinen Charakter schon beschreiben können. Und das habe ich seitdem beibehalten. Es gibt für jeden Charakter immer eine Kurzbeschreibung, woher kommt, eben, das gehört dazu, wie er aussieht, damit man möglichst wenig oft Haarfarbe und Augenfarbe verwechseln. Auch das gehört dazu, dass man da ein bisschen ein Buch führt, buchstäblich. Und wenn die Charaktere stehen und ich gesagt, wie gesagt, meine Recherche abgeschlossen habe, gibt es zu dem Roman natürlich immer einen Plot. Das sind 6, 7 oder 4 Seiten, Stichpunkte, wo welcher Charakter ist, was in der Zwischenzeit passiert. Das heißt, der ganze Roman steht von Anfang bis Ende, bevor ich loslege zu schreiben, weil ich ja wissen will, wie gesagt, das ist meine Methode, wo ich hin will und was in der Zwischenzeit passiert.
Ja.
Außerdem ist es praktisch durch das Planen sehr gut möglich, wenn du zum Beispiel eine Serie planst, dass du in Band 3 was vorbereitest, was in Band 4 aufschimmert und in Band 5 und 6 dann nochmal richtig zur Geltung kommt. Wenn
Ja.
du das vorbereitet hast, sehen die Leserinnen und Leser, ah, gucke mal,
Das hat
der
sich
hat sich vorher
angebahnt.
Gedanken gemacht. Also
Ja.
der sagt nicht nur diese berühmte Deus ex machina, was ja alle hassen. Wenn dir nichts mehr
Ja.
einfällt, kommt die Wiederbelebung oder irgendein großer Zauberer sagt aber, hu, es war nur ein Traum.
Die
Und dann,
Riesenadler.
ja, genau, dann kotzen alle Lektoren und Lektoren normalerweise und sagen, Alter, nee, ernsthaft, das kannst du nicht bringen. Warum sind die nicht gleich geflogen, um die Riesenadler wieder ins Spiel zu bringen? Also je mehr du vorbereitet hast und je mehr sich das auch rückblickend widerspiegelt, desto größer ist auch die Befriedigung bei mir und auch bei den Leserinnen und Lesern. Und natürlich war mir ganz wichtig, man hat es ja eben gesehen, wir machen ein, zwei Szenen nicht nur aus der Sicht der deutschen Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen,
Ja.
sondern auch aus japanischer Sicht. Wir sind auch kurz in Tokio, um eben auch die Sicht der Yakuza zu zeigen, um eben das Selbstverständnis, wie ich vorhin schon erwähnt habe, sichtbar zu machen, wie die so drauf sind und was deren Vorstellungen sind und wie die sich selber ein bisschen geiler und ehrenhafter finden, als es in Wirklichkeit ist. Also auch wenn wir jetzt so ein bisschen so halb ehrfurchtsvoll drüber sprechen, das soll keinen falschen Eindruck erwecken, das sind halt Verbrecher, das muss man halt
Ja.
ganz klar wissen. Sind Verbrecher, die davon leben, andere Leute abzuzocken, Zeugs zu verticken und sonstige Dinge zu tun, die nicht okay sind.
Ja. Hast du da also auch wahrscheinlich auch dich viel auf dein Geschichtsstudium verlassen, nehme ich an. Also würdest du sagen,
Also
dass dir
bei,
das
meinst du bei Yakuza?
bei Yakuza beziehungsweise ja bei der Recherche für den
Na, das ist gar
Roman?
nicht so einfach, gute Bücher auf Deutsch oder Englisch über Yakuza zu finden, weil
Ja.
klar, in Japan ist das ein Riesenthema, aber
Ja.
wie gesagt, in Actionfilmen tauchen sie auf, aber da musst du nicht wissen, wo sie herkommen. Also es reicht
Ja.
ja, asiatisch aussehende Menschen mit Gewehren auszustatten und denken alle, hu, geil, Yakuza. Aber dieses Hintergrundwissen, auch der Aufbau von Yakuza und so weiter und so fort, das ist gar nicht mal so trivial. Also auf die Schnelle an gute Literatur ranzukommen. Aber das geht schon. Das geht schon. Es gibt auch ein paar ausländische Werke. Ich glaube, es gibt eine Serie, sogar Tokyo Vice, die habe ich aber nicht geguckt. Das war auch ein Journalist, ein Amerikaner, der dann eine Zeit lang in Tokio gelebt hat und der auch ein bisschen recherchiert hat. Das habe ich aber hinterher erfahren. Hat aber nichts mit dem zu tun, was ich gemacht habe, zum Glück.
Ja. Jetzt habe ich aber noch eine ganz andere Frage an dich. Du
Jawohl.
hattest gesagt, also also 71 geboren, du hast 2002, wenn ich das richtig sehe, deinen ersten Roman veröffentlicht.
Also der erste Roman,
Ja.
damit ging das los, war Uldart, also
Ja.
Uldart-Serie. Geschrieben habe ich den 1999. Und bis der erschienen ist, deshalb sieht man auch, Verlage planen ja vorher,
Weit im
hat
Voraus,
es noch
ja.
gedauert bis 2002, bis der erschienen ist.
Und hat sich seitdem, also seitdem bis heute, auch die Art, wie du arbeitest, verändert? Ich meine jetzt weniger die Technik, also dass man jetzt irgendwie besser geworden ist oder irgendwie sowas, sondern eher so, ja gut, damals gab es schon PCs, aber hast du...
Wir hatten ja nichts damals. Wir
Naja,
hatten
also...
nicht mal Gänsekiele hatten wir, wir hatten nur Wachstafeln wie die Römer. Ja. Hatte ich damals andere Hilfsmittel oder was wolltest du? Ich habe dich
Ja, genau,
unterbrochen, aber du hast die Vorlage
hattest
leider zu gut gegeben.
ich habe die Ja, hattest du andere Hilfsmittel? Was hast du so, wie hat sich das verändert?
Nee, großartig verändert hat sich da nichts. Das Internet ist halt schneller geworden,
Ja.
aber an der Vorgehensweise selber hat sich bei mir eigentlich nichts geändert. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob sich mein Stil verändert habe. Das müssen Leserinnen und Leser entscheiden. Manche sagen ja, manche sagen nein. Aber das kriege ich ja so nicht mit, weil ich,
Ja.
außer ich entscheide, wie zum Beispiel Die Wertlosen hat natürlich einen anderen Stil,
Ja.
einen anderen Rhythmus, eine andere Geschwindigkeit als jetzt ein Zwergroman. Aber
Ja.
das ist ja gewollt und soll ja sich klar abgrenzen von den von den Stilmitteln und vom Genre her. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich hab mich bewusst verändert oder so irgendwas, nein. Aber das können Leserinnen und Leser am besten entscheiden.
Ja. Jetzt sind ja schon 20 Jahre vergangen, seit die Zwerge erschienen
Ja, wir haben gefeiert dieses Jahr. Also, ja.
kannst du es noch hören oder schreiben? Ich meine, es erscheinen ja immer noch weitere Bände, aber...
Ja, verrückt, ne?
ist es denn für dich, naja, bist du da irgendwie, hast du manchmal das Gefühl, ah, jetzt muss ich mich wieder mit dem Stoff beschäftigen? Oder ist das noch genauso die gleiche Freude
also
wie am Anfang?
Mein Riesenvorteil ist, dass mich Verlage ja im Großen und Ganzen viel machen lassen. Das wäre für mich ein Problem, wenn ich seit 2003, als der erste Zwergeband erschienen ist, wenn ich seitdem nur Zwerge schreiben müsste. Das ist dann wie jeden Tag Pizza. Die erste Woche findest du irgendwie geil. Am Ende des Jahres sagst du, ich brauche jetzt Salat. Also irgendwas, irgendwas anderes. Aber bitte keine Pizza mehr. Da kannst du noch so viele Sachen drauflegen. Es ist halt eine Pizza. Aber der Vorteil ist, und das kommt wieder vom Rollenspiel, weil wir auch damals schon gewohnt waren, in allen möglichen Welten unterwegs zu sein. Von Fantasy über Science Fiction, über Horror, über sonst irgendwas. Dadurch, dass ich mich vollkommen austoben kann, was meine Genres angeht, habe ich auch keins davon satt. Das ist ganz wichtig. Und eben, weil ich auch bei den Zwergen entschieden habe, nach längerer Überlegung und innerem Ringen, also ich wusste, ich will weiterschreiben, weil dafür macht es einfach zu viel Spaß, auch mit der Zwergewelt. Aber will ich konsequent einfach linear weiterschreiben oder braucht es nochmal einen großen Sprung? Und der große Sprung war genau die richtige Entscheidung, also was das Zeitliche angeht, um ein neues Kapitel aufzuschlagen, um das geborgene Land komplett zu ändern. Das heißt, die Leute, die es von früher kennen, die alten Fans, erkennen einiges wieder, aber du kannst als Neuling sofort einsteigen und brauchst nicht die Vorkenntnisse von Band 1 bis 5. Du kommst auch so in die Welt rein. Und das war für mich eigentlich der perfekte Ansatz. Und dann habe ich beim Schreiben und beim Plotten schon gemerkt, okay, durch diese Entscheidung gibt es so viel Material, sodass auch die nächsten beiden Zwergebände Doppelbände waren.
Ja.
Also das war genau die richtige Entscheidung. Daran merkst du eben, der Flow war sofort da, läuft. Es ist immer so, das ist ja auch wie Bands. So eine Band hat einen bestimmten Titel, für den sie berühmt ist und den muss sie immer spielen. Das sind bei mir eben halt die Zwerge, egal wo ich bin, mit was ich auftauche, werde ich mir vorgestellt, der Herr der Zwerge, was auch immer. Ja, das ist absolut in Ordnung, weil den Zwergen verdanke ich letztendlich meine wirtschaftliche Unabhängigkeit, den Durchbruch. Es war nicht so, dass Uldart, auch wenn es zuerst erschienen ist, ein mega Erfolg war. Also Uldart wäre beinahe, naja, eigentlich wäre es vermutlich eingestellt worden. Die paar Shadowrun-Romane, die ich geschrieben habe, waren auch nett, aber das hätte alles nicht dafür, nicht zum Leben gereicht. Ja. Und die Zwerge waren halt der erste Bestseller, die dann so viel Kohle in die Kriegskasse gespült haben, dass ich dann sagen konnte, 2004 zu meinem Chef, damals bei der Zeitung gesagt, war schön hier, ich versuche mal nur vom Romane schreiben leben zu können. Auch das gehört eben mit dazu.
Ja, das ist dann die Ernte gewissermaßen von jahrelanger Arbeit.
Ja, und das Verrückte ist, das ist so abgefahren. Ich habe nachgeguckt, die erste Version von Die Zwerge war also vor 20 Jahren im April fertig. Und bis es dann erschienen ist, hat es ja nochmal bis zum Herbst gedauert. Mhm. Und der erste Zwergeband verkauft sich immer noch. Und das ist total irre. Das hat keine andere Romanserie von mir geschafft, ganz egal, ob das Vampire sind oder sonst wo. Die verkaufen sich auch so ein bisschen. Aber die Zwerge haben immer noch praktisch eine recht hohe Nachfrage dafür, dass das Buch 20 Jahre alt ist.
Ja.
Und das ist total irre. Da freue ich mich immer drüber. Und wie könnte ich mich über sowas beschweren, dass die Leute nach die Zwerge fragen, wenn damit alles angefangen hat, was praktisch meine Unabhängigkeit angeht und ich letztendlich das machen kann, was ich immer wollte. Ich wollte immer Geschichten schreiben, Geschichten erzählen und davon leben können. Und dafür bin ich den Zwergen und den Albe, die gehören dazu, sehr, sehr dankbar und freue mich über jeden Roman, den ich schreiben werde. Nächstes Jahr, also dieses Jahr war ja Zwergepause.
Ja.
Nächstes Jahr allerdings wird es mit den Albe weitergehen, weil nachdem die Zwerge jetzt praktisch zwei Romane gekriegt haben, wo sie ihre Geschichte erzählen, sind natürlich jetzt auch die Albe dran und wollen den Leuten zeigen, dass das alles so gar nicht war, dass es da ein paar Nuancen gibt, die Zwerge verschwiegen haben.
Ja.
Und da geht es dann nächstes Jahr weiter.
Ja, finde ich gut. Ja. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe einen Auslandsaufenthalt gemacht, als ich noch in der Schule war. Mhm. Und damals in England in irgendeinem Kaff ging ich in den Buchladen und da standen halt die Zwerge von Markus Heitz. Und das fand ich auch, oder? Ja, das fand ich so irre. Und ich frage mich auch, war das schon zu merken damals bei der Veröffentlichung?
Das ist für mich auch immer noch surreal, wenn irgendwelche Leute, so wie du jetzt beschreiben, ich war im Urlaub in Hüllü und da standen die Zwerge rum in allen möglichen Sprachen. Das finde ich bis heute noch so verrückt.
Ja.
Also die Geschichte hat Spaß gemacht zu schreiben, aber das ist eben jetzt so rumkommt und dass es auch in anderen Sprachen anderen Leuten Spaß macht, das ist immer so ein Stück weit, klar ist es die Geschichte, aber es ist eine andere Sprache und trotzdem ist immer noch mein Buch. Also es ist schon bekloppt. Damals wusste das überhaupt gar keiner, ob die Zwerge ein Erfolg werden oder nicht. Der Verlag wusste es nicht, wusste keiner. Die Zeit war natürlich optimal. Herr der Ringe war im Kino, die Leute waren gehypt. Jeder hat damals, nein, nicht jeder, viele Leute, die noch keinen Bezug zur klassischen Fantasy hatten. Wir Rollenspieler waren ja raus, also wir Freaks und Nerds kannten das ja alle schon vorher. Aber plötzlich sind eben Leute ins Kino gerannt und haben Fantasy gesehen, was sie vorher scheiße fanden. Und plötzlich fanden sie es cool. Gut für uns, denn damit war es der Nichols mit Die Orks. Das war der erste Völkerroman, der in Deutschland richtig durchgestartet ist. Dann kamen die Zwerge, dann kam Bernhard Hennen mit Die Elfen, dann kam Christoph Hardebusch, Die Trolle. Und dann ging es ja eine Zeit lang quer praktisch durch die durchs Völkerbeet, was da so alles kam. Aber es war genau der richtige Zeitpunkt, der richtige Moment, um da mit der klassischen Fantasy Gewehr bei Fuß zu stehen oder Pfeil und Bogen bei Fuß oder Armbrust bei Fuß. Aber ganz wichtig war, angefangen habe bei mir alles mit Uldart. Ein paar Shadowrun-Romane für die Rollenspieler unter uns haben unfassbar viel Spaß gemacht, weil ich ja eben Shadowrun-Rollenspieler war und durfte mich jetzt als Autor drin austoben, was großartig war. Ich habe natürlich alte Rollenspielcharaktere von mir eingebaut. Und dann kamen eben die Zwerge und die haben mir ermöglicht, einfach weitermachen zu dürfen und bis heute noch im Geschäft zu sein. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Was ist denn so als letzte offizielle Frage, was ist denn jetzt dein aktuelles Projekt, an dem du schreibst? Kannst du das verraten?
Ist mein geheimes Geheimprojekt, über das ich nicht sagen darf.
Okay.
Ja. Das kommt nächstes Jahr im Frühjahr, an dem bastel ich gerade rum. Bin aber schon praktisch im ersten Durchgang fertig. Wird es ja auch anders sein können. Jetzt das nächste Buch, das erscheint, ist Die Schwarze Königin. Das erscheint am 21. August. Da bin ich wieder mit Vampiren unterwegs. Und habe da was Neues ausgegraben in der Geschichte. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Geschichte ist großartig. Mir ist eine Frau begegnet, die als die Schwarze Königin bezeichnet wird. So heißt auch der Roman, Die Schwarze Königin. Gemeint ist Barbara von Cilli, hat im 15. Jahrhundert gelebt und komischerweise, die war zu Lebzeiten schon bekannt dafür, dass sie gut aussah, gebildet war. Sie war Alchemistin, sie war Astronomin, sie war mehrfache Königin, sie war sogar Kaiserin. Also alles Zutaten, wofür man die Leute, die Frauen so rum, die Frauen gehasst hat, damals zumindest. Ja. Und mir ist aufgefallen, Moment mal, nicht nur, dass sie als die Schwarze Königin bezeichnet wurde und als Vampirin, ihre Feinde haben sie dann als Vampirin geschmäht.
Ja.
Sie hatte zur gleichen Zeit gelebt wie der Vater vom späteren Vlad dem Dritten, dem Pfähler. Das heißt, sie kannten sich, die lebten am gleichen Hof, am gleichen Königshof. Und daraus habe ich natürlich eine Geschichte gemacht. Denn ich habe mich schon immer gefragt, Vlad der Dritte, Teppisch, warum hat er reihenweise Leute gefehlt, wenn er doch angeblich ein Vampir sein soll, wie Bram Stoker behauptet hat? Ergibt null Sinn. Du fehlst ja Leute, weil du denkst, es sind Vampire. Haha, Plot Twist. Also wir zeigen, also ich zeige, einen völlig neuen Ansatz, wie das eben mit Barbara von Cilli und dem Vater des späteren Fehlers, also Vlad der Zweite in dem Fall, wie das damals losging. Ja. Und dann gibt es noch einen Gegenwartsstreif, Gegenwartshandlung, wo einer der Nachfahren der Draculesti, also einer eben aus der Linie der Dracul, von der Vlads, plötzlich große Probleme kriegt, weil er als immense Bedrohung gesehen wird und er hat überhaupt so gar keine Ahnung, dass er erstens ein Draculesti ist und was man mit dem Namen verbindet und Vampire ihn jetzt plötzlich jagen.
Spannend, das erinnert mich auch ein bisschen an die Meisterin, wo ja auch so ein bisschen so die Gegenwart und die Vergangenheit so...
Das mache ich einfach zu gerne, weil ich, gerade wenn man etwas nimmt aus der Vergangenheit, was wirklich historisch geschehen ist, also du kannst sofort googeln, gib Barbara von Cilli ein, du kriegst sofort praktisch einen Hinweis, aber die kennt in Westeuropa keine Sau. Die ist in Osteuropa eine Riesennummer, die wird als Heilige praktisch verehrt, weil sie ganz viele Klöster und Kirchen gestiftet hat, die wird dort in der geschichtlichen Aufarbeitung, ist die ganz weit vorne, aber in Westeuropa kennt die niemand. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Moment, die ist als Vampirin bezeichnet worden, als die Schwarze Königin. Leute, wie viel Elfmeter kann man denn aus so einem Stoff machen? Also, wenn man Fußball mögen will. Und das war für mich völlig klar, da lauert was. Und als ich noch gesehen habe, dass sie praktisch mit Vlad dem Zweiten groß geworden ist, dass sie sich kennen mussten, die wohnten, wie gesagt, die lebten am gleichen Hof. Und dass Barbara von Cilli dafür verantwortlich ist, dass der Drachenort gegründet wurde, der später Vlad den Beinamen Dracul gebracht hat. Ja, spätestens da war doch klar, Leute, Also besser geht's nicht. Und diese Vermischung aus, was gab es wirklich in der Geschichte, was kann ich dazu dichten, wie damals Berytus und Danktum schon, die Bestie von Gévaudan, Riesending, sowas mag ich einfach.
Sehr gut, dann habe ich aber...
Ich habe sehr viel geredet jetzt, ne?
Ja,
aber es ist ja auch ein Podcast.
Ja, es ist ein Podcast, das ist dafür da. Aber es ist auch noch nicht vorbei. Draußen ist noch nicht ganz. Ich habe ja noch angekündigt, vorhin dir gesagt, dass am Ende gibt es noch einen entspannten Ausklang. Draußen ist jetzt gerade ein Motorrad, hoffe, das hört man nicht so laut. Und zwar ist es vor allem für mich entspannt. Ich habe ein paar schnelle Fragen vorbereitet.
sowas ist ja äußerst beliebt.
Aha. Ja. Und wollte dich fragen, ob du da einfach kurze Antworten drauf geben könntest. Zum Beispiel...
Dafür, dass ich viel erzähle, aber ich versuche es.
Ja, ich sage mal sowas zum Beispiel Kaffee oder Tee und dann sagst du...
Schwarztee.
Schwarztee, sehr gut. Mhm. Herr der Ringe oder Star Wars?
Beides.
Beides.
Gut. Denn, Achtung, Star Wars ist ja im Grunde auch nur ein Märchen mit einem schwarzen Ritter, Darth Vader. Ne? Also im Großen und Ganzen, muss man sagen, sind die beiden sich doch schon sehr ähnlich.
Ja, gut, okay.
Als Rollenspieler kann ich nicht entweder oder sagen. Als Rollenspieler war ich ja in allen Welten unterwegs. Das kann ich jetzt nicht ausschließen.
Ja, okay. Aber dann ist, vielleicht ist die nächste Antwort ein bisschen einfacher. Buchreihe oder Standalone? Also.
Buchreihe aus meiner Sicht.
Aha, okay. Auto oder Zug?
Zug, immer. Zug ist Reisezeit. Ich bin großer Fan. Ich weiß, ich rede schon wieder viel, aber die Frage war schon beantwortet. Ich bin großer Zug-Fan. Alles, was über eine Stunde Autofahrt rausgeht, mache ich mit dem Zug, weil es ist Arbeitszeit. Laptop aufklappen, Kopfhörer rein, check. Und schon wieder was gearbeitet.
Ja, geht mir genauso. Finde ich sehr gut.
Ja.
Hörbuch oder Buch?
Buch.
Hund oder Katze?
Hund.
E-Book oder Print?
Print.
Jetzt kommt die Schicksalsfrage. Die Zwerge oder die Albe?
auch da würde ich mich nicht festlegen wollen. Ich mag beides sehr gerne, aber in dem Fall sage ich die Zwerge, weil mit denen eben auch alles angefangen hat.
Okay.
Aber es gäbe keine Albe sozusagen ohne die Zwerge.
Ja, okay. Gut, dann lesen oder schreiben.
Aus meiner Sicht schreiben natürlich.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Das war's auch schon. Du hast alle Fragen geschafft.
Yay!
Und ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast warst. Ich fand's super spannend, mit dir zu reden. Und ich glaube, das ging den HörerInnen auch so, dass sie sehr viel mitnehmen konnten. Und vor allem auch viel haben wir gehört zu deinem neuen Thriller Die Wertlosen, der unter deinem Pseudonym Maxim Voland erschienen ist.
Genau.
Gut. Schön, dass du da warst.
Ja, ich sage danke für die Einladung.
Gerne.
Wie gesagt, viel erzählt, aber es ist ja auch ein Podcast. Ich hoffe, es war unterhaltsam.
Auf jeden Fall.
Sehr schön.